Ich grüße euch ganz herzlich, auch dich am Bildschirm, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Anna Schmiedl. Beim Stichwort Bildschirm denke ich ganz schnell an Spielfilme. Wenn die gut gemacht sind, dann schaffen die es, uns so ganz hineinzuziehen in die Geschichte. Wir lachen oder uns fließen Tränen und an spannenden Momenten, da fiebern wir mit. Ich habe mich schon mal dabei ertappt, dass ich die Luft angehalten habe in so einem spannenden Moment. Vor einigen Jahren lehrte mich eine katholische Nonne, auf diese Weise die Bibel zu lesen. Sie betete kurz und sagte dann, ich soll einfach mal mir mit allen Sinnen diese Geschichte vorstellen. Sie im Grunde so ganz in sie eintauchen. Ich sollte wahrnehmen, was es zu sehen gibt, was ich höre, wie es dort riecht, ob es was zu schmecken gibt und wie ich mich fühle. Dieser Zugang ist mir sehr wertvoll geworden und das, was ich heute mit euch teilen möchte, ist daraus entstanden. Meine Predigt nenne ich Abgeben und satt werden. Sie war ein innerer Prozess und hat sich so über einige Wochen entwickelt und hatte seinen Anfang in einer Sitzung mit den Ältesten dieser Gemeinde. Wir haben für eine bestimmte Fragestellung nach Lösungen gesucht. Mir kam eine Idee und die fragte mich, ob das wohl eine gute Idee ist. Im Stillen betete ich, Jesus, soll ich diese Idee äußern? Du weißt ja, ich würde schon gerne was Brauchbares hier beitragen. So die anderen sind alle so leitungserfahren. Und ja, unmittelbar danach kam mir eine Bibelgeschichte in den Sinn, sie steht im Johannesevangelium 6, die Verse 5 bis 13. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort vom dichten Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. Ich bin innerlich in diese Geschichte gegangen. Ich sah den Boden, der mit dem dichten Gras bewachsen war, die vielen Menschen, Jesus mit seinen Jüngern. Und ich stellte mir vor, wie ich auch dort bin und miterleben kann, was da passiert. Ich stellte mir vor, wie diese riesige Menschenmenge schon den ganzen Tag draußen war. Sie sind Jesus gefolgt, der über den See weggefahren ist und auf den Berg gestiegen ist. Und diese Leute gingen alle zu Fuß hinterher und hörten wahrscheinlich viele Stunden lang, was Jesus zu sagen hatte. Ganz bestimmt hatten die jetzt Hunger. Meine Aufmerksamkeit ging stark in Richtung des Jungen, der seine 5 Brote und 2 Fische den Jüngern gegeben hatte. War dieser Junge wohl der Einzige, der Essen dabei hatte? Ich sehe von meinem inneren Auge die Menschenmenge, 5000 Männer und eine nicht näher beschriebene Zahl von Frauen und Kindern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge der Einzige war, der Essen dabei hatte. Aber er scheint der Einzige gewesen sein, der es zur Verfügung gestellt hat. Ich stelle mir vor, wie ich zu dem Jungen gehe und ihn frage, warum hast du dein Essen abgegeben? Vielleicht wird er sagen, dass es ein Ausdruck war von seiner Bewunderung Jesus gegenüber. er spürte sicher die Autorität und die Liebe, die von Jesus ausging. Vielleicht würde er auch sagen, dass er auch schrecklichen Hunger hat. Und dieses Wissen, ich habe da was im Rucksack, aber es ist mir zu peinlich, das vor allen auszupacken und dann allen hier was vorzuessen. Das wäre auch super unhöflich. Also ich könnte das nachvollziehen. Also mir ist es viel leichter, die Schokolade nicht zu essen, wenn keine im Haus ist, als wenn sie im Kühlschrank liegt oder auf dem Tisch. Oder waren es die Jünger, die gesehen haben, dass der Junge etwas zu essen dabei hat und haben ihn zu Jesus gebracht? Wir erfahren es nicht. Hat der Junge wohl mit dem Wunder gerechnet? Ich bin mir sicher, das hat er nicht. Noch nicht mal die Jünger, und die waren ja die ganze Zeit bei Jesus und haben alle möglichen Wunder schon miterlebt, dachten direkt daran, dass Jesus auf eine übernatürliche Weise diese Menschenmenge satt machen könnte. Sie fangen schon an zu rechnen, wie viel Geld sie ausgeben müssen. Mich hat die Beschäftigung mit diesem Jungen zu drei Gedanken inspiriert, die ich gern mit euch teilen möchte. Der erste, den Trottel-Effekt überwinden. Wann ist es am wahrscheinlichsten, dass eine Person, die Hilfe braucht, diese Hilfe auch bekommt? Untersuchungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit immer kleiner wird, je mehr Menschen in der Situation anwesend sind. Das ist das Phänomen der großen Gruppen. Menschen orientieren sich an anderen und wenn keiner die Situation als bedrohlich wahrnimmt, dann ist die wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Und wenn ich dann als Erster aufstehe und irgendwie versuche zu helfen, dann habe ich möglicherweise die Situation völlig fehlinterpretiert und blamier mich vor allen. In einer Teambesprechung in einem kleinen Team ist es so viel leichter, seine Meinung zu sagen, als in einer Konferenz mit hunderten Teilnehmern. Je größer die Gruppe ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass gute Ideen geäußert werden oder Menschen schlechten Ideen widersprechen. Keiner möchte wie ein Trottel dastehen. Der Junge in dieser Geschichte inspiriert mich dazu, mich nicht darum zu kümmern, ob ich wie ein Trottel dastehe. Ist es eine gute Idee oder eine blöde? Keine Ahnung, aber es ist die einzige, die ich gerade habe. Ich höre die Einladung von Jesus, der mir sagt, gib mir, was du hast und lass mich damit machen, was ich damit machen möchte. Der zweite Gedanke, durch wen segnet Gott? Ja, das ist wohl klar, oder? Gott segnet durch Pastoren, durch gute Predigten. Gott segnet durch kompetente Menschen, die Weisheit haben und vielleicht in der Seelsorge jemanden zu neuen Erkenntnissen verhelfen, die wertvoll sind fürs Leben. Gott segnet durch erfahrene Beter, die schon viel mit Gott erlebt haben und Vollmacht haben. Er segnet durch geistliche Leiter. Vor ein paar Jahren war ich auf einem Seminar, das eine ganze Woche dauerte und sehr tief ging. Es ging um seelsorgerliche Themen und am letzten Tag feierten wir gemeinsam einen Gottesdienst und da konnte sich jeder Teilnehmende segnen lassen. Die Mitarbeiter und Leiter standen so verteilt im Raum und die Teilnehmer konnten dann dahin gehen und Gebet empfangen. Was ich komisch fand, war, dass die Tochter der Leiter, die war so im Teenageralter, auch eingeladen war und eine der Personen war, zu der man hingehen konnte, um sich segnen zu lassen. Und ich fand das total unpassend, ein Mädchen für so einen wichtigen Dienst zu engagieren. Mir war klar, ich gehe zu einem der Leiter, weil ich will ja viel von Gott. Beim Mittagessen saß ich neben einem männlichen Teilnehmer, der mir die ganze Woche über schon aufgefallen ist. Am Anfang der Woche formulierte er einen Wunsch an das Seminar. Er möchte Gott gerne erleben und ihn spüren. Er sagte, sein Problem wäre, er würde alle möglichen Wahrheiten so in seinem Kopf stauen und die würden niemals sein Herz erreichen. Das passte zu dem, wie ich ihn die Woche über auch erlebt habe. Er schien so wie imprägniert zu sein. Und nicht nur von Gott kam nichts an ihn ran, er war auch anderen Menschen gegenüber ziemlich abweisend. Bei diesem letzten Mittagessen sah ich ihm an, dass irgendwas passiert ist. Er erzählte, dass er zu diesem Teenager-Mädchen gegangen ist, zum Gebet und erlebt hat, wie Gott durch seine Imprägnierung zu ihm durchgekommen ist. Es war sehr ergreifend, diesen Mann zu sehen, weil er tief berührt war. Tränen liefen über sein Gesicht und es war so ganz offensichtlich, da ist was passiert. Ich war beschämt über den Gedanken, es sei unpassend, ein Mädchen zu diesem wichtigen Dienst zu engagieren. Das waren nicht die Gedanken und Maßstäbe Gottes. In 1. Korinther 1, Verse 27 und 28 steht: Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer vom Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Gott segnet dich und auch uns als Gemeinde durch Menschen, die wir als schwach bezeichnen. Nicht nur durch sie, aber auch durch sie. Nicht selten verachten wir sie auch oder schätzen sie gering. Zum Beispiel Menschen, die nicht problemlos ihr Leben auf die Kette kriegen. Menschen, die gescheitert sind. Menschen mit einer psychischen Krankheit. Wie viel Segen habe ich vielleicht in meinem Leben gar nicht bemerkt, weil ich ihn nur aus bestimmten Richtungen erwartet habe. Und wenn du jemand bist, der sich in dieser Beschreibung wiederfindet, möchte ich dich ermutigen. Durch dich wirkt Gott. Du musst nicht erst dies oder jenes schaffen oder sein. Wer beim Menschen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Der dritte Gedanke: Verletzlich bleiben. Der Junge gibt das, was er hat, an die Jünger. Und das ist ein sehr verletzlicher Moment. Wird Jesus mich auslachen? Wird er mich vielleicht mitleidig auf mich runterschauen und sagen: Ach, Kleiner, wie niedlich du bist? Beachtet er mich überhaupt? Mein Sohn ist 11 Jahre alt. Und wenn ich mir vorstelle, er wäre der Junge in der Geschichte, dann weiß ich, er würde realisieren, wie lächerlich wenig das ist, was er da hat. Und im Laufe unseres Lebens lernen wir immer besser, uns solchen verletzlichen Situationen gar nicht erst auszusetzen. Wenn wir uns zum Trottel gemacht haben, kommt ganz schnell eine innere Schutzreaktion. Das nächste Mal sage ich nichts. Oder das passiert mir nicht nochmal. Peinliche Momente sucht niemand von uns freiwillig. Wir versuchen uns davor zu schützen, Scham spüren zu müssen. Die Professorin Brené Brown erforscht die Themen Verletzlichkeit, Scham und innere Stärke. In einem ihrer Vorträge sagt sie: Ich weiß, dass Verletzlichkeit der Kern von Scham und Angst ist und unserem Kampf um Wert. Aber es scheint, dort entsteht auch Freude, Kreativität, Zugehörigkeit und Liebe. Deine Verletzlichkeit macht das Schöne an dir aus. Wahrzunehmen, das, was ich habe, kann nicht reichen, ist lächerlich wenig, und es trotzdem Jesus anzubieten, ist total mutig. Bist du so mutig? Jesus sagt in seiner Bergpredigt, dass die Menschen glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Das himmlische Reich, was für ein Versprechen. Aber der Weg dahin, erkennen, wie arm ich vor Gott bin? Wäre es meinem Selbstbewusstsein und auch meiner Motivation, für Gott etwas zu tun und mich auch für ihn einzusetzen, nicht viel förderlicher, mich mit dem zu befassen, was ich kann, wo meine Stärken sind, meine Begabungen, was ich beitragen kann, damit Gottes Reich wächst? Ich glaube, dass beide Blickwinkel richtig sind und stimmen, so wie in diesem Bild. Mich selbst immer besser kennenzulernen, meine Begabungen und auch meine Grenzen bewusst wahrzunehmen und mich auch von anderen darin sehen zu lassen. Das ist wichtig. Diese Bewusstheit brauchen wir für uns selbst, und auch unser Miteinander wird dadurch besser. Und gleichzeitig kennt sicher jeder von euch die Erfahrung, dass wir so wenig ausrichten können an den Fragen, die diese Welt wirklich beschäftigen. Ich greife mal das Beispiel Umweltschutz aus. Ich glaube, viele von euch versuchen, Plastik zu reduzieren, darauf zu achten, mit Wasser und Energie gut umzugehen, beim Einkaufen Produkte zu wählen, die nicht noch weiter dazu beitragen, dass der Regenwald weiter zerstört wird. Und wie oft habt ihr das Gefühl, dass das, was ihr machen könnt, so, so wenig ist? Ich glaube, das ist übertragbar in ganz viele Themen unseres Lebens. Zu erkennen, wie arm wir sind, führt Menschen häufig in eine Ohnmacht oder Resignation. Ich kann ja sowieso nichts machen. Und genau hier ruft Jesus uns auf: Erkenne, dass es viel zu wenig ist, was du hast und kannst, und gib es mir trotzdem. Rechne damit, dass ich es vermehren kann. Bin ich so mutig, zu erkennen, das, was ich habe, kann nicht reichen, ist lächerlich wenig, und es trotzdem Jesus anzubieten? Manchmal. Ich erzählte euch am Anfang von der Situation, in der mir diese Geschichte in den Sinn kam. Ich war mir nicht sicher, ob das eine gute oder eine blöde Idee war, und fühlte mich aber durch den Impuls dieser Bibelgeschichte ermutigt, meine Idee mit den anderen Ältesten zu teilen. Sie wurde sehr positiv aufgenommen. Wir haben gemeinsam versucht, sie umzusetzen und dabei festgestellt, sie bringt uns der Lösung keinen Schritt näher. Die Idee war nichts. Der Junge hat großes Glück. Er gibt Jesus, was er hat, und ein Wunder passiert. Wie schön für ihn. Es hätte mir auch gefallen, wenn Gott aus meiner Idee etwas Großes gemacht hätte. Wofür hat er mir denn sonst diesen Eindruck mit dieser Bibelgeschichte gegeben? Ich glaube, weil er mich an eine Haltung erinnern wollte, die ihm sehr wichtig ist. Anna, hör bitte nicht auf, mir deine 5 Brote und 2 Fische zu geben. Gib sie mir in dem Wissen, dass es viel zu wenig ist für die Fragen und Probleme, die du um dich herum wahrnimmst. Es wird nicht reichen. Überlass mir trotzdem das Wenige, was du hast. Vertrau mir, dass ich dein Weniges so vermehren kann, dass am Ende mehr übrig bleibt, als am Anfang da war. Und bitte maße dir nicht an, mir vorzuschreiben, was ich mit deinen Broten und Fischen machen soll. Ich bin und bleibe der souveräne Gott. Diese Haltung fordert mich heraus und entlastet mich gleichzeitig. Nein, es gibt keine Garantie, dass das, was ich Jesus gebe, auf eine wunderbare Weise vermehrt wird. Es gibt keine Garantie für ein Wunder. Aber ist nicht unser ganzes Leben so? Es gibt bei den wirklich wichtigen Dingen des Lebens keine Garantie, dass es gut ausgeht. Nach einem Streit den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen, sich mit jemandem zu verabreden, mit dem man gern befreundet wäre, aber nicht weiß, ob die Person einen auch mag, zum Telefonhörer zu greifen und den Arzt anzurufen, um das Ergebnis der Diagnostik zu erfahren, jemandem zu sagen, ich schaffe es nicht alleine, kannst du mir helfen? Nein zu sagen, wenn das Gegenüber auf ein Ja hofft. Eine sichere Arbeitsstelle zu kündigen, um endlich das zu machen, was man schon immer machen wollte und wonach es einen sehnt. Es gibt bei all diesen Beispielen keine Garantie, dass es gut ausgeht. Meine Verletzlichkeit zu spüren, fühlt sich nicht so großartig an. Aber Jesus macht immer wieder Großartiges daraus. Nur da, wo ich das Wenige, was ich kann und habe, zur Verfügung stelle, geschehen hin und wieder Wunder der Vermehrung. So, was wollte ich dir heute Morgen sagen? Du hast etwas zu geben, egal wie klein oder groß du bist. Frag dich nicht, was andere dazu denken, sondern stell Gott zur Verfügung, was du hast. Es gibt dabei keine Garantie für einen guten Ausgang. Es kann sein, dass du dich hier und da zum Trottel machst, aber viel häufiger wirst du erleben, wie wertvoll das ist, was du beizutragen hast. Es ist deine Chance, die Erfahrung zu machen, dass es nicht nur für dich reicht, sondern auch noch viele andere satt werden und am Ende sogar noch körbeweise übrig bleibt. Warum ist das eigentlich so schwer, etwas von uns zur Verfügung zu stellen, wenn wir wahrnehmen, dass es nicht reicht? Weil wir enorm viel Übung darin haben, uns innerlich zu schützen. Wir wollen unsere Verletzlichkeit nicht spüren. Also haben wir gut geübt, uns möglichst nicht in solche Situationen zu bringen. Oder ganz, ganz schnell aus ihnen herauszukommen. Das ist wie mit meinem Hula-Hoop-Reifen. Das Drehen in meine Lieblingsrichtung geht ganz automatisch. Da kann ich ziemlich locker hier stehen und noch weiter mit euch reden. Ich kann mir dabei einen Zopf machen. Das funktioniert ganz leicht. Was passiert, wenn ich versuche, in die andere Richtung zu drehen? Oh, das wird schwierig. Da muss ich mich richtig konzentrieren und es funktioniert trotzdem nicht. Und dabei ist es die gleiche Bewegung. Mir fehlt die Übung. Uns voreinander verletzlich zu zeigen, mutig etwas in die Gemeinschaft einzubringen, was unperfekt ist und ganz offensichtlich nicht reicht, ist wie Drehen in die ungeübte Richtung. Lass uns das immer wieder versuchen. In der Vorfreude darauf, wie viel Freude, Kreativität, Zugehörigkeit und Liebe daraus wachsen werden. Gott kann aus Geringem Großes machen. Er kann aus wenig viel machen. Und du hast alles, was er dafür braucht. Er will in deiner Schwachheit mächtig sein. Amen.